Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wunderbar. Ja, das Bild ist da. Wir können beginnen. Und ich darf Sie sehr herzlich begrüßen im Namen von KUK. KUK bedeutet Kooperation unabhängiger Kinderbuchverlage und besteht aus den Verlagen Kindermann aus Berlin, Jungbrunnen aus Wien und dem Peter Hammer Verlag aus Wuppertal. Wir drei Verlegerinnen machen heute eine kleine Lesung für Sie aus unseren neuen Büchern. Keine Sorge, nicht aus allen, jeweils nur aus einem. Ich beginne mit einem Bilderbuch, mit einem Text einer schönen Geschichte von Marlies Bardeli. Und die Bilder dazu hat Ingrid Godern gemalt. Es heißt Ellington. Frau Treuherz. Frau Treuherz war eine bescheidene, freundliche Dame. Sie verdiente ihr Geld als Klavierlehrerin. Jeden Morgen nach dem Frühstück übte sie selbst ein wenig, nachmittags unterrichtete sie ihre Schüler. Manchmal ging sie im Stadtpark spazieren. Dort setzte sie sich auf eine Bank unter einer Trauerweide und blickte auf den See. Es war ein schöner See mit Schilf am Rand und kleinen Wolken darüber. Ihr Heimweg führte durch eine Einkaufsstraße am Geflügelhändler vorbei. Davor stand eines Tages, bereit zum Abladen, ein offener Lieferwagen mit Hühnern, Gänsen, Enten und Tauben. Sie sah ihn sofort. Ellington. Ein prächtiger Enterich, groß und kräftig und schneeweiß. Sie wusste gleich, dass er so heißen müsste. Nach Duke Ellington, dem berühmten Jazzmusiker aus Amerika. Sicher erwartete den Enterich nichts anderes als ein Bratofen. Er schaute sie um Hilfe bittend an. Ja, er meinte wirklich sie. Wenn jemand einen so anschaut und wenn man ihm dazu noch einen Namen gegeben hat, ist man für ihn verantwortlich. So kaufte Frau Treuherz Ellington. Sie trug den Käfig durch die Straßen. Ellington wandte ihr den Kopf zu und lächelte, so gut ein Enterich eben lächeln kann. In der Wohnung ließ sie ihn hinaus. Er wanderte neugierig herum. Sie zerpflückte ihm einen Weißkohl und stellte eine Schale Wasser daneben. Abends wollte Ellington in Frau Treuherz Bett schlafen. Er flog auf ihre Bettdecke, breitete die Flügelspitzen über sein Gesicht und schloss zufrieden die müden Augen. Bevor er einschlief, legte er den Kopf auf Frau Treuherz Arm. Vorsichtig berührte sie einen Flügel. Wie weich das war! Sie spürte das Klopfen der Entenherz und war getröstet und zufrieden. In dieser Nacht träumte sie gut und Ellington tat das auch. Seit der Enterich bei Frau Treuherz lebte, kamen die Klavierschüler manchmal sogar schon vor der Zeit. Sebastian sah kaum aufs Notenblatt, sah nur auf Ellington, der munter im Zimmer herumwatschelte. Flora brachte ihm Löwenzahn und Petersilie. Die Zwillinge Millie und Molly spielten alle meine Entchen vierhändig, was ihm zu gefallen schien. Der meistens ernst reinblickende Herr Straubinger aber rief: Das lasse ich mir nicht bieten, als Ellington aufs Klavier flog, um sich dort in voller Größe aufzurichten. Nein, diese Stunde bezahle ich nicht. Als Frau Treuherz eines Morgens einen Vogelstimmenwalzer spielte, kam Ellington herbei, schaukelte dazu im Takt mit dem Hinterteil und drehte sich dann auf einem Fleck, wobei er einen Flügel zierlich hob. Frau Treuherz war ganz aus dem Häuschen darüber. Als Milli und Molly einmal heimtückisch ein Lied spielten, in dem ein Wolf eine Ente verschluckte, wurde Ellington wild und biss Milli in die Wade. Wäre Molly nicht auf die Klavierbank gesprungen, hätte er auch sie gebissen. Und er schnatterte erbost über das schlimme Lied. Dann hat er es also verstanden. Milli blieb einen Moment lang stumm vor Staunen. Das kann doch gar nicht sein, wunderte sich Molly. Oh doch, so war es. Frau Treuherz fand heraus, dass Ellington eine sehr musikalische Ente war. Ja, er konnte verstehen, was die Töne erzählten. Ganz besonders mochte er Musik, die von Geflügel handelte. Es mussten nicht unbedingt Enten sein. Wenn er so etwas hörte, begann er zu tanzen. Frau Treuherz war jetzt meistens fröhlich. Die Tage erschienen ihr wichtiger und heller, denn sie hatte jemanden, um den sie sich kümmern konnte. Ellington aber, der wurde traurig und immer trauriger. Da half weder das beste Futter noch die schönste Musik. Einmal, als die Balkontür einen Spalt offen stand, schlüpfte er hinaus, reckte den Hals der Sonne entgegen und spürte den frischen Wind in den Federn. War das schön, wie der Baum lockte und der so blaue, weite Himmel. Gerade wollte er losfliegen, da fing Frau Treuherz ihn wieder ein. Ab jetzt hockte er nur noch betrübt vor dem Fenster und sah sehnsüchtig hinaus. Was sollte Frau Treuherz nur tun? Da kam Flora auf die Idee mit der Leine und brachte zur nächsten Klavierstunde eine von zu Hause mit. Frau Treuherz trug Ellington durchs Treppenhaus, auf dem Bürgersteig setzte sie ihn nieder. Er flatterte zunächst mehr als zu watscheln und versuchte, die lästige Leine mit dem Schnabel zu entfernen. Die Autos erschreckten ihn. Als sich ein großer Bus näherte, flüchtete er auf Frau Treuherz Arm. Die Leute wunderten sich und schüttelten die Köpfe. Manche wischten sich ungläubig über die Augen oder putzten ihre Brillen. Einige lachten, Frau Treuherz bemerkte es wohl. Ihr Herz klopfte schneller und sie errötete. Manchmal stolperte sie fast. Sie war es nicht gewohnt, dass alle sie anstachten. Am zweiten Tag ließ sich Ellington die Leine schon leichter anlegen. Auf dem Bürgersteig setzte er sich sogleich in Bewegung, wandte sich nach links und rechts und quakte, wenn laute Autos vorbeifuhren. Dann kamen die Hunde, so viele auf einmal. Was war das für ein Gebell? Sie zogen an ihren Leinen, die Frauchen und Herrchen konnten sie kaum halten, alle wollten sie zu Ellington. Der flog wieder auf Frau Treuherz Arm. Sie hielt ihn zitternd inmitten der aufgeregten Tiere, wobei sie sich auf die Zehenspitzen stellte. Am nächsten Tag ging Frau Treuherz mit Ellington in den Stadtpark zum See. Sie ließ die Leine aus und er begann zu schwimmen, voller Glück. Er sah zu ihr zurück und lächelte, so gut ein Enterich eben lächeln kann. Andere Enten kamen und schwammen mit ihm. Frau Treuherz setzte sich auf die Bank unter der Trauerweide und wartete geduldig. Als es Abend wurde, rief sie nach ihm und zog etwas an der Leine, doch er tat, als merke er es nicht. Frau Treuherz aber rief und zog wieder und wieder, bis er schließlich kam. Beleidigt watschelte er hinter ihr her. Zu Hause putzte er sich lange das Gefieder. Er wollte schön sein für den nächsten Tag am See. Es war nämlich ein besonders hübsches Entenmädchen dort gewesen. Das Federkleid braun mit Punkten und auf dem Kopf eine Locke. Er träumte die ganze Nacht von ihr. Und wieder waren sie am See. Glücklich schwamm Ellington hinaus, soweit die Leine reichte. Die anderen Enten umringten ihn. Zwischen ihnen war auch schon die Kleine mit der Locke auf dem Kopf. Wie war es doch schön auf dem Wasser. Es plätscherte, glitzerte und gluckste um ihn herum. Vögel flogen drüber hin und Frösche quakten mit den Enten um die Wette. Frau Treuherz fielen die Augen zu. Sie träumte und die Leine glitt ihr aus der Hand. Als sie erwachte, ging die Sonne gerade unter. Da merkte Frau Treuherz, dass die Leine fehlte. Ellington, komm zurück! Doch Ellington schwamm neben seiner Lieblingsente im Schilf herum und tat so, als höre er ihr Rufen nicht. Da watete sie in den See hinein. Das Wasser war kalt, die Kleider wurden nass, es wurde tiefer und sie begann zu schwimmen, wobei sie immer wieder seinen Namen rief. Ellington hätte fortschwimmen können, aber er tat es nicht, sondern ließ sich fangen. Ein paar Mal noch wandte er den Kopf nach dem Entenmädchen, wobei er lebhaft schnatterte. »Sicher eine Verabredung für morgen«, dachte Frau Treuherz. »Aber da irrst du dich, Freundchen. Der See ist ab jetzt gestrichen.« 3 Tage mindestens wollte Frau Treuherz nicht mehr mit ihm hinaus. Sie las ihm Entengeschichten vor, sie spielte den Vogelstimmenwalzer, sie gab ihm das beste Futter. All das tat sie, damit er den See vergaß. Doch er zog ungeduldig an ihrem Rocksaum, holte ihre Schuhe herbei und hockte sich vor die Wohnungstür. Wie gern wollte er wieder hinaus. Sie aber blieb stur. Da wurde Ellington wild. Er stieß den Abfalleimer um. Er flog laut schnatternd durchs Zimmer und schaukelte auf der Hängelampe. Er flog aufs Bücherregal und stieß den Globus um. Doch Frau Treuherz gab nicht nach. Nun gerade nicht. Diesmal sollte er sich nach ihr richten. Aber es kam anders. Ellington legte sich in einen dunklen Winkel und trauerte. 2 Tage vergingen. Er rührte sich nicht vom Fleck, auch fraß und trank er nicht. Frau Treuherz Standhaftigkeit geriet ins Wanken. »Er ist doch nicht krank?«, fragte Flora. »Auch Sebastian und die Zwillinge vermissten ihn.« Dann kam Herr Straubinger. Der versäumte keine Klavierstunde mehr, nicht nur wegen der Musik, sondern vor allem wegen Frau Treuherz. Wenn sie neben ihm saß und in die Noten eintrug, was einzutragen war, verwandelte sich sein Blut in lauter Kribbelwasser. Ganz komisch war das. Sie sahen nach Ellington, ein Federhäufchen Unglück, ein Blinzeln einmal aus einem Auge, mehr nicht. Da hatte Herr Straubinger keine Lust mehr, Klavier zu spielen. Stattdessen begann er zu tanzen. Es kam wie von selbst. Es war wohl das Kribbelwasser in ihm. Und wie er tanzte. Dazu sang er ein Hühnerlied aus einem alten Film. Ein Entenlied konnte er nicht. Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal 2. Herr Straubinger legte einen Stepp hin, dass sich die Balken bogen. Frau Treuherz wollte das Lied auch lernen und sie übten gemeinsam. Dabei verwandelte sich auch ihr Blut in Kribbelwasser. Plötzlich kam Ellington herbei. Erst schaute er nur, dann aber tanzte er mit und sie wirbelten zu dritt durch die Stube. Frau Treuherz hatte Vorsätze schmolzen wie Frühlingsschnee in der Sonne und sie sagte, morgen gehen wir wieder an den See, versprochen. Ellington lächelte, so gut ein Enterich eben lächeln kann, und Herr Straubinger sagte, ich komme mit. Silbrig lag der See da, mit Schilf am Rand und kleinen Wolken drüber. Ellington zappelte vor Freude, als Frau Treuherz ihm die Leine abnahm. Dann watschelte er ins Wasser hinein und schwamm selig davon. Frau Treuherz weinte etwas. Auf dem Heimweg kaufte Herr Straubinger ihr zum Trost einen Luftballon. Das half ein bisschen. Ellington aber erfand ein wunderbares Lied über die Freiheit und das Glück. Da er weder eine Amsel noch eine Nachtigall war, konnte er es nicht singen, aber tanzen konnte er es auf dem Wasser. Und die kleine braune Ente verstand es sowieso. Vielen Dank.
Ja, diese wunderschöne Geschichte darf ich jetzt anschließen. Ich bin vom Jungbrunnen Verlag in Wien und ich werde lesen aus dem neuesten Bilderbuch von Isol. Sie ist eine argentinische Kinderbuchkünstlerin. Sie hat bei uns schon 3 Bücher auf Deutsch veröffentlicht. Sie wurde auch ausgezeichnet mit dem Astrid Lindgren Gedächtnispreis 2013. Das ist die höchste Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur. Und ihr neuestes Buch ist Das Kleine. Es schließt thematisch ein bisschen an das Buch, das Monika Bilstein gerade gelesen hat. Ihr werdet sehen, warum. Gewidmet hat Isol das Buch Anton und seinem Papa. Denn es ist nach einer wahren Geschichte. Kleinen Moment. Seiten anzuregen. Zwei Seiten. Ja, mit dem Deckblatt. Entschuldigung, warte. Ich glaube, ich weiß schon. Ja, aber. Moment, warte. Das hätte angelegt sein sollen, aber das war wohl falsch. Jetzt passt. Und jetzt doppelt, also voll. So, jetzt. Nein, okay, na egal. Das Haus ist ruhig, das Viertel ist still. Der Kater schläft. Die Menschen gehen ihren Geschäften nach. Die Tage reihen sich aneinander. Auf den Dienstag folgt der Mittwoch. Bis das Kleine kommt. Fang es auf, nicht fallen lassen, schreit die Mama. Ich hab's, kreischt der Papa. Das Kleine kommt nackt und schreiend, damit auch alle merken, es ist da. Und wirklich merken es alle. Das Kleine ist ein großes Ereignis. Wo kommt es her? Wo war es bis jetzt? Sieht es aus wie wir? Das Kleine hat eine lange Reise hinter sich und muss schlafen. Es ist einfach, ihm Platz zu machen. Es ist winzig. Wusste das Kleine am Anfang seiner Reise, wohin es wollte? Oder kam es durch Zufall in dieses Haus? Warum bewegt es sich, als würde es in der Luft schwimmen? Träumt es immer noch? Das Kleine scheint noch nicht zu wissen, wie es seinen Körper benutzen soll. Es sieht nicht viel, es lernt atmen. Als gute Gastgeber nehmen wir es an die Hand. Zum Glück hat es eine sehr starke Sirene und kann melden, was es braucht. Es ist klein. Darum bringt es diese laute Sirene mit, damit man immer weiß, wo man es hingelegt hat. Das Signal ertönt, wenn man das Kleine füttern, wenn man das Kleine ins Bett legen, wenn man das Kleine putzen, wenn man mit ihm spielen, wenn man es in den Arm nehmen soll. Es macht Spaß zu raten, was man wann tun soll. Das Kleine kommt mit einem Riesenhunger an und muss oft essen. Es schaltet eine winzige Pumpe im Gesicht ein, die es zum Saugen und Lutschen verwendet. Es trinkt die Milch. Am liebsten die von der Frau des Hauses. Oben hat das Kleine zwei Fensterchen, damit es sieht, was draußen passiert. Wenn es sich ausruhen will, lässt es die Rollos herunter. Dann sieht es nur das, was drinnen passiert. Wenn es dem Kleinen nicht gut geht, putzt es seine Fenster mit Salzwasser. Vielleicht sehen die Dinge danach besser aus. Zwischen den Fenstern und der Pumpe hat es zwei Öffnungen. Das sind Tunnel in das Kleine hinein. Die Luft strömt so schnell ein und aus, wie ein Hase laufen kann. Das Kleine überprüft die Tunnel immer wieder und sorgt persönlich dafür, dass sie offen bleiben. Es atmet nämlich sehr gern. Seitlich am Kopf des Kleinen bemerken wir zwei hübsche Zipfel. Die sehen aus wie Muscheln. Sind das Henkel? Aber nein, es sind Antennen. Sehr komplizierte dazu. Das Kleine isst, bis nichts mehr hineingeht. Und dann quakt es wie eine glückliche Kröte. Doch manchmal bleibt das Essen stecken und das Kleine schickt es zurück. Leider weiß niemand im Vorhinein, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln werden. Oh, sagt der Papa da. Das Kleine bekommt Besuch von der Kackfee. Sie hilft ihm, Sauereien und lästige Gase loszuwerden. Man sieht die Fee nicht, aber sie hinterlässt überall eine Duftspur. Die Eltern zünden Kerzen für die Kackfee an, so vergisst sie nicht vorbeizuschauen. Denn herauslassen ist besser als zurückhalten. Das Kleine lässt Wasser laufen, um sich zu reinigen. Alle Kleinen haben einen Springbrunnen. Manche führen das Modell Löchlein und tragen es gut versteckt in einem schicken Schlitz. Andere bringen das Modell Röhrchen mit Das sieht aus wie ein gepolsterter Wasserhahn. Für festere Abfälle ist die Ausstattung bei beiden gleich. Ein Loch im hinteren Teil, verborgen zwischen zwei kugelrunden Backen. Sie dienen auch als Sitzkissen. Beim Kleinen ist alles für etwas gut. Manchmal schaltet sich das Kleine mitten in der Nacht ein. Dann wird es taghell. Einmal, zweimal, dreimal. Das Kleine bleibt auf der Hut, denn die Nacht ist eine Diebin. Sie raubt ihm die Farben. Das Kleine ist sehr gelenkig. Es hat zwei Seiten und kann sich auf verschiedene Arten zusammenfalten. An seinen Enden hat es winzige Röllchen. Einige sind größer, andere kleiner. Sie heißen Finger und Zehen und sind sehr nützlich. Aber zuerst muss das Kleine sie beherrschen und dafür benötigt es sehr viel Zeit. Denn es hat ziemlich genau 20 davon und muss nun entscheiden, wer was tut. Das Kleine ist sehr fleißig. Es ist voller Geheimnisse. Mitten auf seinem Bauch hat das Kleine einen Knopf, als hätte man es wie einen Ballon aufgeblasen und dann an den Knoten geknüpft. Der Knoten ist fest, die Luft kann nicht heraus, obwohl sich das Kleine mit der Zeit ziemlich dehnt. Es ist aus einem wunderbaren Stoff gemacht. Es gibt kahle und behaarte Kleine, es gibt dicke und dünne Kleine. Das Kleine weiß noch nicht, wie es aussieht. Es schaut ein anderes Kleines an, als wäre das sein Abbild. Dann schaut es in den Spiegel und winkt sich zu, als wäre es ein anderes. Am Anfang erkennt es nicht, wer es ist und wer es nicht ist. Aber das kümmert es nicht. Es findet alles super interessant. Das Kleine hört und sieht viel mehr, als man meint. Und es legt alles in seinem tragbaren Speicher ab. Es ist ein großartiger Hypnotiseur. Es bringt Menschen dazu, Grimassen zu schneiden. Wenn es einen ansieht und die Mundwinkel so anhebt, ist es unmöglich, nicht das Gleiche zu tun. Das schafft es auch mit vielen Menschen gleichzeitig. Das Kleine ist aber auch ein Spiegel. Es ist nutzlos, ihm etwas vorzumachen. Das funktioniert einfach nicht. Das Kleine glaubt, dass du es nicht siehst, wenn es dich nicht sehen kann. Es macht sich gerne unsichtbar, damit die anderen es suchen müssen. Wo ist das Kleine bloß? Da ist es ja. Tja, das Kleine liebt das Wiedersehen. Es mag am liebsten kleine Tiere. Sie sind so schön weich und folgsam. Das Kleine ist neugierig. Es möchte alles wissen. Wenn eines Tages weiße Steinchen in seinem Mund auftauchen, die vorher nicht da waren, keine Angst, es wird mehr als 30 bekommen. Vielleicht tut es weh, wenn sie wachsen, aber später benutzt das Kleine sie gern zum Kauen und Beißen. Auch braucht es sie, um den Laut T auszusprechen. Alle Kleinen benutzen eine sehr komplizierte Sprache, die nur sie verstehen. Die Erwachsenen wollen seine Sprache lernen, aber das ist sehr schwierig. Sie geben sich große Mühe, doch sie schaffen es nicht. Irgendwann reicht es dem Kleinen und es beginnt die Sprache zu lernen, die in seinem Haus gesprochen wird. Deutsch, Portugiesisch, Chinesisch oder Spanisch. Das macht alles viel einfacher. Am Anfang gefiel dem Kleinen unser Planet nicht besonders. Aber nach und nach lebt es sich ein. Es lässt sich mit Seife waschen und erlaubt, dass man seinen Kopf und seine Arme durch enge Öffnungen zwängt. Es lässt sogar zu, dass man ihm für ein paar Minuten eine Mütze aufsetzt. Das Kleine macht etwas Seltsames mit dem Gedächtnis der Erwachsenen. Sie können sich kaum an das Leben vor seiner Ankunft erinnern. Und dann fallen ihnen wieder alte Spiele und Lieder ein, um das Kleine zu unterhalten. Vielleicht ist es das, ein weiteres Beispiel für seine hypnotischen Kräfte. Zwar ist das Haus nicht aufgeräumt und man muss überlegen, welcher Tag nach dem Dienstag kommt. Aber das Kleine findet solche Sachen einfach nicht wichtig und schließlich überzeugt es auch alle anderen davon. Eines Tages, während sie mit ihm spielen, ihm mit lustig verstellten Stimmen Geschichten erzählen, da entdeckt das Kleine etwas Unglaubliches. Die Großen waren früher auch einmal Kleine. Da fühlt sich das kleine Zuhause und bleibt für immer da.
Dankeschön.
Ja, mein Name ist Barbara Kindermann vom Kindermann Verlag und der Kindermann Verlag hat sich ein bisschen auf die Fahne geschrieben, klassische Dinge für Kinder zugänglich zu machen. Es gibt auch die Reihe Weltliteratur für Kinder, da werden Romeo und Julia, Sommernachtstraum, Shakespeare-Stücke nacherzählt und für Kinder verständlich erzählt. Es gibt aber auch eine Reihe Poesie für Kinder, in der ein einziges Gedicht sehr schön bebildert für Kinder herausgegeben wird. Und ein Band aus dieser Reihe möchte ich heute gerne vorstellen. Herr von Riebeck auf Riebeck im Havelland von Theodor Fontane. Theodor Fontane ist 1819 in Neuruppin geboren und hat auch mal in London gelebt und ließ sich von schottischen Dichtern beeinflussen. Dieses Gedicht hat er einem Herrn von Riebeck quasi gewidmet, der legendär war für seine Kinderliebe und auch für seine Großzügigkeit. Dorota Wünsch, mit polnischen Wurzeln eine tolle Illustratorin, 1962 geboren, hat die Bilder dazu gemalt. Oh, falsch rum. Herr von Riebeck auf Riebeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit, da stopfte, wenn's Mittag vom Turme schwoll, der von Riebeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er, Junge, wie's denn ein Bär? Und kam ein Mädel, so rief er, Lüt Dirn, komm man rüber, ich heb ne Birn. So ging es viele Jahre, bis Lobesam, der von Riebeck auf Riebeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit. Wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Riebeck, ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus, trugen von Riebeck sie hinaus. Alle Bauern und Büttner mit Feiergesicht sangen Jesus meine Zuversicht. Und die Kinder klagten, das Herz ist schwer. Herr ist dort nu, wer gift es nur Bär? So klagten die Kinder, das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Riebeck schlecht. Der neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. Aber der Alte, vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was er damals tat, als er um eine Birn ins Grab erbat. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling sprost heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab, längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit und kommt ein Junge über den Kirchhof her, so flüstert's im Baume, wirst du ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's, hüt dirn, komm man röver, ich geff dir ne Birn. So spendet noch immer die Hand des von Riebeck auf Riebeck im Havelland. Den Birnbaum von Riebeck, den gab es wirklich auf dem Grab, aber 1911 hat ihn ein Sturm hinweggefegt. Der Strumpf wird immer noch in der Dorfkirche verwahrt und natürlich hat man einen neuen Birnbaum auf das Grab gepflanzt. Ja, das waren wir drei Kuck-Verlage, Peter Hammer Verlag, Jungbrunnen Verlag und Kindermann Verlag. Sie finden uns alle hier in Halle 2 im Gang G104 und wir freuen uns, wenn Sie uns im Anschluss an diese Lesung noch bei uns am Stand besuchen. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.